Das heißt, wenn ich jetzt nur auf eine Box hochspringe, hat das noch nichts mit plyometrischem Training zu tun.
Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Perspektivwechsel, Mensch, Trainer, Vorbild. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar kenne ich den Linus schon sehr, sehr lange. Wir haben zusammen studiert, werden wir wahrscheinlich aber auch gleich noch drauf eingehen. Ist absoluter Experte im Bereich Athletiktraining, vor allem auch Plyometrie, Optimierung des Nervensystems, was dann am Ende alles auf die Leistungssteigerung mit einwirkt. Hat ein einzigartiges Trainingssystem entwickelt, ist Gründer von MOT, Methods of Training, wird da auch ein paar Einblicke geben, ist dazu auch noch ehemaliger Handballprofi und hat sein Trainingssystem auch entwickelt von Pionier des Athletiktrainings Marvin Marinovic. Da wirst du wahrscheinlich auch noch Worte dazu verlieren, wer das ist und was deine Philosophie auch mit ihm auf sich hat. Ja, erstmal herzlich willkommen, Linus, und vielen Dank, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das nette Intro und freue mich, hier zu sein. Freue mich, ein bisschen zu erzählen. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns ja schon aus dem Studium. Habe natürlich auch verfolgt, was ihr so die letzten Jahre da macht, was ihr da aufgebaut habt. Muss vorneweg schon mal sagen, dass ich das auf jeden Fall eine überragende Sache finde. Jeder macht Persönlichkeitsentwicklung, Werteentwicklung, Leute einfach nicht nur sportlich, sondern auch persönlich einfach weiterzuentwickeln. Gerade Kinder, Jugendliche. Super, super interessante, wichtige Sache auch. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier sein kann.
Vielen, vielen Dank für deine positiven Worte. Freut uns natürlich auch sehr. Und wir starten eigentlich immer jeden Workshop, jedes Training mit den Kindern und auch jeden Podcast mit der ersten Frage. Und zwar, wofür bist du dankbar? Das kann grundsätzlich eine Sache sein, die heute passiert ist oder einfach ein grundsätzliches Gefühl von Dankbarkeit.
Das ist tatsächlich relativ einfach zu beantworten. Und zwar ist das bei mir ganz klar die Unterstützung, die ich von meinem Umfeld, vor allem von meiner Freundin, von meiner Familie, so von einfach den Leuten in meinem Umfeld erfahre. Weil ich einfach sehr, sehr viel investiere in die Arbeit, sehr, sehr viel weg bin, dann auch nicht immer allem irgendwie gerecht werden kann im persönlichen Umfeld. Und das ist was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, wo ich sehr dankbar für bin, dass das dann auch mal toleriert wird, mal in Ordnung ist, dass man dann auch mal seinen Freiraum bekommt, weil ich gesagt halt weiß, dass ich vielleicht auch ein bisschen zu viel arbeite, vielleicht auch ein bisschen zu wenig für die Leute, Freunde, Familie, Freundin, wer auch immer, da, wenn es da einen Bekanntenkreis gibt, da ein bisschen zu wenig dafür da bin und einfach dafür diese Unterstützung und ich sag mal, das Rücken frei halten.
Top, ja, dann erstmal auch dafür danke an dein Umfeld, weil auch das heute ist nicht selbstverständlich. Auch da heute nimmst du dir wieder Zeit für was, wo du auch anders verbringen könntest. Ich bin dankbar heute für was bin ich dankbar? Ich bin dankbar dafür, dass ich heute mal ausschlafen konnte. Ausnahmsweise, ich habe mir mal keinen Wecker gestellt und konnte wirklich mal ausschlafen und das hat gut getan. Und dann, Linus, würde ich gerne mit einer Einstiegsfrage starten. Also nach der Dankbarkeitsroutine kommen wir immer mit so einer kleinen Einstiegsfrage, die vielleicht auch ein bisschen emotionaler sein kann, aber wenn du an eine Zeit zurückdenkst, von dir entweder als Spieler oder vielleicht auch als Trainer, gibt es irgendeine Situation, wo du gemerkt hast, oh, dafür liebe ich das, was ich tue. Es kann, wie gesagt, entweder aus deiner Zeit als Profi-Handballer sein oder vielleicht auch jetzt als Trainer, wo du gemerkt hast, wow, jetzt, das ist so ein Moment, wo ich merke, genau deshalb tue ich das oder liebe ich das, was ich tue.
Das sind, glaube ich, am ehesten jetzt Momente, wenn man als Trainer eben mit Sportlerinnen, Sportlern zusammenarbeitet, vor allem im Reha-Bereich, finde ich das ganz extrem, einfach dieses Zufriedenheitsgefühl, wenn man jemand nach der Reha wieder zurück auf dem Feld sieht. Das ist für mich immer so das Größte, das Wichtigste dafür. Arbeitest du halt letztendlich jeden Tag. Das ist halt immer so wieder die Bestätigung, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, wenn man viel investiert, wenn man einige Stunden, Tage, Wochen, was auch immer mit dem Ganzen verbringt, das dann einfach zu sehen und dann dieses Gefühl zu haben, okay, es hat sich gelohnt, es hat funktioniert, was wir da gemacht haben. Ich glaube, das sind wirklich so die Momente, die ja das Ganze, oder wo man dann einfach merkt, dass sich einfach alles ausgezahlt hat, dass es sich gelohnt hat.
Ja, mega. Wir kommen nachher vielleicht auch noch zu ein, zwei Geschichten dazu, die dir dann besonders im Kopf geblieben sind. Aber gerade passend dazu, wenn du sagst, du begleitest auch die Athleten, wieder zurück auf den Platz zu kommen. Du bist ja unter anderem auch Physio. Wie ich dann erfahren habe, dass du das nach deinem Studium auch noch gemacht hast. Also wir haben zusammen Sportwissenschaft studiert. Aber gerne, sag mal, was steckt hinter MOT, also Methods of Training? Was steckt dahinter und was ist auch deine Mission damit?
Ja, wir haben, also grundsätzlich haben wir das ja zu zweit gegründet. Dem Jonathan Horror, der war ja quasi mein Mitbegründer, auch ein Studienkollege von uns. Und es ging tatsächlich eigentlich los, also ich habe halt über das, dadurch, dass ich selbst Handball gespielt habe, kannte ich schon relativ viel Athletiktraining, klassisches Athletik-Krafttraining, was halt viel dann einfach klassisches Gewichtheben ist, ne? Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, sonstige Geschichten im Kraftraum. Das kannte ich, damit habe ich auch schon viel dann eben durch den Handball-Background trainiert, hatte damit schon viel zu tun. Und dann hat mich der Jonathan irgendwann auf das Marinovic Training System eben aufmerksam gemacht und hat mir dann da während dem Studium Videos gezeigt, das zusammen angeschaut, haben dann auch nach und nach da ein, zwei Bücher dazu bestellt, so ein bisschen Kleinequipment und haben einfach mal angefangen rumzuprobieren. Ne? Und das Trainingssystem, da können wir vielleicht auch später nochmal ein bisschen drauf eingehen, geht halt komplett weg vom klassischen, ich sag jetzt mal stupiden Krafttraining, einfach nur Gewichte irgendwie durchbewegen, sondern hat halt ganz, ganz viele andere Facetten, die halt super wichtig sind, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, um Athleten halt ganzheitlich zu entwickeln. Das war quasi so der erste Kontakt mit dem Trainingssystem. Und wie gesagt, das Trainingssystem heißt Marinovic Training System. Das haben zwei Brüder gegründet, der Gary und der Marv Marinovic. Die kommen aus den USA, haben selbst einen NFL-Background, haben NFL gespielt, haben dort als Athletiktrainer gearbeitet, haben auch Teile von dem NFL-Combine sogar mitentwickelt. Und dann haben wir halt gesagt, so ja, ich meine, wer natürlich super geil, da irgendwie aus erster Hand lernen zu können. Ne, war erstmal so ein bisschen, ja, die Idee, haben wir eh nicht so richtig damit gerechnet, dass das klappt. Aber haben dann irgendwann einfach gesagt, komm, wir schreiben dem mal bei Instagram. Ne, hat auch eine Instagram-Seite gehabt. Gesagt, schreiben wir da mal, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, von dem zu lernen, da mal in die USA zu fliegen und da mal irgendwie einen Workshop oder was auch immer zu machen. Und damit gerechnet haben wir nicht unbedingt, aber es kam eben tatsächlich eine Rückmeldung und wir haben dann auch eine Einladung bekommen und waren dann eine Woche da das erste Mal, das müsste 2019 gewesen sein, meine ich. Und haben dann halt in der Woche, ich glaube, wir haben die ganze Woche nur im Gym da verbracht. Also wir haben 2 bis 3 Einheiten am Tag trainiert und dann jetzt auch nicht irgendwie eine Einheit, die 1,5 Stunden geht, sondern wir waren dann pro Session irgendwie 2-3 Stunden da im Gym und haben halt versucht, alles irgendwie aufzusaugen, was er uns da halt vermittelt hat. Und der ist mittlerweile, also der eine von den beiden Brüdern, der Marv Marinovic, ist schon verstorben und der Gary ist mittlerweile auch über 80 und wir haben dann halt, so das war für uns so der weise alte Mann und wir haben halt versucht, da alles, was wir irgendwie aufsaugen konnten, aufzusaugen und hat uns halt einfach so krass abgeholt und so überzeugt, dass wir dann halt gesagt haben, als wir zurück in Deutschland waren, wir wollen auf jeden Fall so trainieren, wir wollen also einmal für uns selbst und wir wollen das Training aber auch für andere Leute so anbieten und haben dann halt unsere Firma Methods of Training gegründet, weil uns halt klar war, dass wir jetzt so nicht in irgendeinem Anstellungsverhältnis arbeiten können, so, weil so arbeitet halt hier in Deutschland keiner. Deswegen war halt auch relativ schnell dann klar, okay, wir müssen das auf selbstständiger Basis machen, um halt eben so die Trainingsidee umsetzen zu können. Genau, so haben wir dann erstmal gestartet. Dann waren ja auch direkt so die Corona-Jahre. Das war natürlich auch für so eine Personal-Trainingsbetreuung und sowas nicht so ganz einfach. Haben das dann aber durchgezogen und mittlerweile mache ich das hier alleine, habe aber natürlich mit Jonathan trotzdem weiterhin einen super guten Kontakt. Das liegt letztendlich nur daran, dass er halt die Möglichkeit bekommen hat, Vollzeit bei einem Profi-Tennisspieler zu arbeiten, mit dem auf Tour zu sein. Das heißt, er ist das ganze Jahr unterwegs, reist durch die Weltgeschichte und trainiert eben den Profi-Tennisspieler natürlich auch mit dem Trainingssystem, wie wir das ja gelernt haben, ganz klar. Und ich halt quasi hier die Stellung und arbeite hier halt ihr eben im Athletiktraining-Bereich und mittlerweile dann aber auch viel im rehabilitationsphysiotherapeutischen Bereich, in der Verletzungsreha von Sportlern eben.
Dann hol uns doch mal gerne ab in die Trainingsphilosophie von dem alten weisen Mann. Vielleicht gab es auch, also erstmal, was bedeutet das überhaupt, so ganzheitliches Training? Es geht ja viel, ich hatte mal mit dem Jonathan, der hat mich ja mal in eine Trainingseinheit eingeladen, das fand ich so beeindruckend bei sich daheim und da hat er auch immer gesagt, dass ja Kraft gleich M mal A ist, also F ist gleich M mal A und die meisten trainieren halt an M und aber nicht an A und also nicht an der Masse, nicht an der Geschwindigkeit und dass das ja vor allem auch ein Thema ist, geht ja auch viel ums Thema Plyometrie, nicht nur, ich weiß, aber auch ein Teil davon ist ja Plyometrie-Training. Hol uns mal gerne ab, gibt es vielleicht auch irgendwie ein Schlüsselerlebnis, gerade in der Woche, vielleicht in der USA, wo du gerade erzählt hast, was dir noch so prägend in Erinnerung geblieben ist, wo du so einen klassischen Aha-Moment vielleicht dann auch hattest oder wo du sagst, boah, das ist so geil, ich will das einfach selber umsetzen.
Genau, also einmal das, was uns auf jeden Fall sofort abgeholt hat, dass in der Zeit, wo wir dort waren in den USA, hat der Gary mit einem Profikampfsportler trainiert, einem Profi-MMA-Kämpfer, der nebenbei auch noch irgendwie Profi-Surfer war und so, also einfach ein athletischer Freak komplett. Der hatte auch eine ganz gut, also wirklich schon einen ordentlich stabilen Körperbau, wo man so dachte, boah, der hat schon Kraft und Power, der Junge. Und als wir dann einfach gesehen haben, wie der sich bewegt, wie der irgendwelche Schnelligkeitsübungen, irgendwelche Footwork-Drills durch irgendwelche Hürden durchgemacht hat, Seilspringen, Sprungvariationen mit einer Power, mit einer Bewegungseffizienz, das, was ich einfach noch nie davor gesehen habe, muss ich ganz klar sagen. Das war schon mal so der erste Moment, wo ich dachte, wow, okay, hier passiert irgendwie was, da muss irgendwie was dran sein. Und dazu dann auch noch so ein paar Aussagen von Gary, die er uns einfach direkt mitgegeben hat. Also einmal natürlich das, was du gerade auch schon gesagt hast, Kraft ist Masse mal Beschleunigung und muss halt auch die Beschleunigungskomponente mit berücksichtigen und letztendlich dominiert und gewinnt halt der im Sport, der schneller ist als sein Gegner, sehr, sehr häufig. Eine andere Kernaussage war auch, dass er gesagt hat, dass die besten Athleten die Fähigkeit haben zu entspannen. Und wenn man sich das mal so irgendwie so ein bisschen, oder wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt und sich dann die besten Athleten vorstellt, weiß ich nicht, jetzt ein Usain Bolt, wo er seinen 100-Meter-Weltrekord aufstellt, joggt da halt irgendwie so gefühlt über den Platz. Oder wenn ich mir einen Roger Federer zu besten Zeiten irgendwie anschaue, das sah alles einfach super leicht aus. Oder ein Steph Curry, wie der übers Basketballfeld läuft. Das sieht ja alles aus, als würden die sich noch nicht mal richtig Mühe geben, als würden die es noch nicht mal voll probieren. Und vielleicht macht sie aber genau das halt auch zu den Besten in ihrer Sportart, weil sie halt diese gewisse Entspannungsfähigkeit, diese Leichtigkeit, diese Lockerheit drin haben. Und das fehlt mir zum Beispiel so ein bisschen beim klassischen Krafttraining, was halt hier viel gemacht wird. Man versucht immer nur noch einen Rep irgendwie rauszugrinden und noch eine Wiederholung rein und noch ein bisschen mehr Gewicht auf die Stange und der ganze Körper, Gesicht, alles, die Schultern, der Nacken, alles ist maximal angespannt, um dann diese Wiederholung noch zu schaffen. Und das ist halt eigentlich nicht so richtig das, was im Sport passiert. Also das war so eine ganz wichtige Kernaussage. Und als drittes würde ich noch nennen, auch nochmal eine Aussage von ihm, dadurch, dass er halt, wie gesagt, auch selbst einen NFL-Background hatte, da auch als Talentscout gearbeitet hat, da super viele Spieler gesehen hat, dass er gesagt hat, er hat es noch nie in seiner ganzen Karriere erlebt, noch nie gesehen, dass der beste Athlet, also der beste auf dem Feld, auch der stärkste im Kraftraum war. Sondern es war eigentlich immer eher ein gegenläufiges Verhältnis. Und dann kommt natürlich so ein bisschen die Frage auf, wenn wir sagen, okay, Kraft, Maximalkraft ist so super wichtig. Ne? Das sind ja viele wirklich der Ansicht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt meine Kniebeuge nochmal 10% stärker, dann macht mich das besser auf dem Feld. Und er hat halt gesagt, das war nie der Fall. Und ja, wie gesagt, das stellt dann halt so ein bisschen die Frage, ist es wirklich so wichtig oder gibt es vielleicht nicht andere Fähigkeiten, die wir im Athletiktraining halt auch berücksichtigen müssen, die vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger sind als jetzt nur den Kraftoutput. So, das waren eigentlich so, also einmal diesen Athlet da zu sehen, halt super beeindruckend. Und dann so ein, wie gesagt, so 2, 3 Aussagen von Gary, wo wir wirklich uns dann auch viel drüber unterhalten haben, Jonathan und ich, und auch viel halt drüber nachgedacht. Und was dann, nachdem man drüber nachdenkt, finde ich halt auch super viel Sinn macht. Genau, das waren so die Momente.
Ja, mega. Also es geht ja tatsächlich auch gerade häufig so das ganze Thema Plyometrie, Sprungübungen auch sehr viral, auch über die sozialen Kanäle, zum Glück, also dass da auch viel mehr passiert. Aber trotzdem so, ich glaube trotzdem, dass plyometrisches Training noch sehr häufig so ein inflationärer Begriff ist, wo irgendwie manche noch gar nicht wissen, was genau das bedeutet. Wie würdest du das jetzt einmal mal so ein, sag ich mal, jetzt ein Trainer ohne fachlichen Background beschreiben und warum ist vielleicht auch Plyometrie oder das Training, was ihr macht, ist ja nicht nur Plyometrie, warum ist es mehr als einfach nur Springen und Hüpfen und was beinhaltet es noch?
Ja, genau, also diese Plyometrics, plyometrisches Training, so wie du schon gesagt hast, ist ja mittlerweile, siehst du ja bei Social Media irgendwie, wie jemand auf eine Plyo-Box, einen Kasten hochspringt, da einfach nur oben landet und das ist dann plyometrisches Training, laut der Beschreibung oder laut der Aussage in dem Video. Das ist halt nicht ganz richtig, sondern um wirklich von plyometrischem Training zu sprechen, müssen wir halt den Dehnungsverkürzungszyklus oder im Dehnungsverkürzungszyklus arbeiten. Das heißt, wir haben eine gespeicherte Energie, die im Muskel-Sehnen-Apparat eben gespeichert wird in der exzentrischen Phase, haben dann kurz eine isometrische Phase und dann kann diese gespeicherte Energie, die in der exzentrischen Phase gespeichert wird, kann halt genutzt werden, um dann einen höheren Kraft-Output, um einen höheren Power-Output in der konzentrischen Phase eben zu erreichen. Und dass diese Energie gespeichert werden kann, muss halt der Wechsel von der exzentrischen zur konzentrischen Phase muss halt super schnell erfolgen. Also wissenschaftlich sagt man da, das muss innerhalb von 0,15 Sekunden erfolgen. Heißt, um wirklich von plyometrischem Training zu sprechen, muss halt dieser Übergang super schnell sein. Und wir reden dann so von Bodenkontaktzeiten von unter 200 Millisekunden. Na, das heißt, wenn ich jetzt nur auf eine Box hochspringe, hat es noch nichts mit plyometrischem Training zu tun, sondern das ist halt erstmal einfach ein Sprung, eine Sprungübung, was auch völlig in Ordnung ist. Das kann man auch machen. Plyometrisch wird es halt dann, einfach um bei dem einfachen Beispiel zu bleiben, wenn ich von einer Erhöhung runterspringe, einen super kurzen Bodenkontakt habe und dann wieder auf irgendwas draufspringe oder versuche einfach so hoch wie möglich wieder abzuspringen. Genau, wie gesagt, diese Energie, die ich bei der Landung in der exzentrischen Phase speichern kann, die zu nutzen für die Konzentrik. Und das nutzen wir halt super viel im Training. Nicht nur für die Beine, also so von Sprungübungen kennen das ja relativ viele, sondern wir versuchen das halt auch mit speziellen Maschinen in Oberkörpertraining zu integrieren, beispielsweise mit Medizinballwürfen, die sehr reaktiv sind, auch in Rumpfkrafttraining zu integrieren. Und das Hauptziel Hauptziel von einem Training ist halt einfach, die Kraft in einer gewissen Zeit, also diese Kraftentwicklungsrate letztendlich zu verbessern. Also wie viel Kraft kann ich in kürzester Zeit erzeugen? Das ist halt meiner Meinung nach so der leistungsbestimmendste Faktor im Sport, weil die Athleten, die da drin besser sind, die werden letztendlich auch ja, eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit haben.
Ich war damals bei Jonathan an dieser Rudermaschine auch. Da hat er mir nochmal so sinnbildlich gezeigt, wie viel mehr Kraft dadurch auch entwickelt wird. Ich weiß nicht, ob du da ein paar wissenschaftliche Einblicke hast oder einfach nur aus deinen Erfahrungswerten, dass wenn du jetzt eine klassische, weiß ich nicht, Rumpfbeuge machst oder Kniebeuge mit Gewichten im Vergleich zu so einer Übung, die erstens ganz Körper, also für den ganzen Körper wahrscheinlich nochmal besser ist, aber auch viel, viel mehr Kraft erzeugt wird. Hast du da nochmal vielleicht ein paar Zahlen oder Einblicke von deinem täglichen Training?
Ja, also konkrete Zahlen zu nennen ist da jetzt schwierig. Was ich beispielsweise arbeite, ist an einer Maschine, wo wir halt Sprünge und verschiedene Reaktivkraft-Sachen auch von Oberkörper machen, dass ich damit zum Velocity-Based Training-Tracker eben arbeite, um einfach zu sehen, okay, wie viel Power-Output habe ich da? Und was man halt immer sieht, ist, wenn ich diese exzentrische Phase habe, also wenn ich nach einem Sprung lande und die Kraft, die da beim Aufprall wirkt in der exzentrischen Phase, die ist so viel höher als jedes Gewicht, das ich jemals irgendwie bei einer Kniebeuge bewegen könnte. Ne? Also da da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, F gleich M mal A, auch wenn die Masse, die äußere Masse gar nicht so wahnsinnig hoch ist, aber durch die Beschleunigung, die ich dann eben in dem Fall, um bei dem Beispiel zu bleiben, im Moment vom Bodenkontakt habe, wirkt halt einfach eine wahnsinnig hohe Kraft. Wenn ich da besser werde, die Kraft zu absorbieren und dann auch die gespeicherte Energie wieder zu nutzen für meine nachfolgende Konzentrik, für meinen Power-Output, den ich dann haben will, dann ist das einfach, ja, es ist halt einfach ein Faktor, der die Leistungsfähigkeit explodieren lassen kann, wenn man das richtig einsetzt.
Gibt es da typische Fehlermuster, die sowohl Trainer als auch Athleten oder Athletinnen machen, die jetzt so da mal was aufgeschnappt haben und das einfach mal machen wollen, aber es irgendwie dann in der Umsetzung scheitert? Die wollen es richtig machen, aber da fehlen vielleicht noch die 2-3%, um es dann auch richtig zu machen. Erkennst du da immer wieder typische Fehlermuster?
Ja, wie gesagt, es gibt da schon Sachen. Einmal natürlich diese Übergangszeit, dass die einfach viel zu lange ist und dass die Leute dann zu schnell zu viel wollen. Na, wenn ich jetzt von der Box runterspringe, die schon einen Meter hoch ist und aber noch relativ untrainiert bin, dann werde ich halt meine Bodenkontaktzeit nicht unter diesen 200 Millisekunden halten können. Dann werde ich auch nicht so richtig im Dehnungsverkürzungszyklus arbeiten. Und dann habe ich halt auch nicht die optimale Anpassung. Das heißt, man muss da wirklich, so wie bei allem anderen Training auch, man muss das halt sehr kleinschrittig auch erstmal steigern. Muss da auch so ein bisschen, also wenn man es, entweder man kann es eben messen, zum Beispiel so eine Bodenkontaktzeit, oder man muss halt so ein bisschen ein Auge dafür entwickeln. Man muss dann aber wie bei allem anderen Training halt auch wirklich erstmal wirklich dosiert anfangen, meinetwegen mal von einer 30 cm Box springen, das da probieren und dann nach und nach das Ganze steigern. Um das machen zu können, brauchen wir halt schon ein paar Voraussetzungen. Also du brauchst natürlich super viel Kraft, Stabilität im Fußsprunggelenksapparat, brauchst auch ein grundsätzliches Kraftlevel natürlich, um mit solchen Sachen dann arbeiten zu können. Und das ist so der häufigste Fehler, dass man halt zu schnell zu viel will. Dann kollabieren beim Bodenkontakt die Fersen. Ich bin viel zu lange am Boden und habe dann letztendlich doch wieder nur einen normalen Sprung, sage ich mal, und nicht wirklich halt eine plyometrische Kontraktion. Das Einfachste, um damit zu starten, ist letztendlich eigentlich Seilspringen. Was jeder relativ gut machen kann, einfach Seilspringen. Da ist man sehr, sehr kurz am Boden im Normalfall. Das bildet schon mal wirklich die Grundlage, um sich dann von da zu steigern. Und selbst beim Seilspringen muss ich sagen, wenn ich wirklich sehr, sehr gut Seilspringe beidbeinig, das dann einbeinig erstmal hinzukriegen, immer noch mit guten Bodenkontaktzeiten, immer noch schnell vom Boden weg, immer noch so, dass die Ferse nicht auf dem Boden aufschlägt währenddessen, das können schon gar nicht mehr so viele Leute. Ne? Das ist zwar, sage ich mal, langweilig und einfach gedacht und sieht bei Instagram dann nicht so gut aus, wie jetzt irgendein Sprung auf eine höhere Box, ist aber halt die Grundlage so ein bisschen für plyometrisches Training. Und ich glaube, das erstmal als Reiz reicht für viele schon aus, um da erstmal reinzustarten.
Ja, cool, danke dir. Ich glaube, das ist auch was jeder super leicht auch in sein Training mit integrieren kann. Muss nicht immer die ausgefallenste Übung sein. Manchmal ist das Einfache doch auch das Wirkungsvollste. Gibt es vielleicht sonst noch irgendwie ein, zwei Übungen, die du sagst, die sind simpel, die sind super gut ins Training zu integrieren? Jetzt gerade, wir haben jetzt auch viele Trainer aus Mannschaftssportarten, also aus dem Handball, aus dem Fußball, aus dem Basketball vielleicht. Gibt es da vielleicht auch Übungen, die man mit ins Warm-up übernehmen kann oder mit in klassisches Training übernehmen kann, wo man trotzdem das Thema mit einbindet, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Spieler separat nicht ganz so viel selbstständig machen?
Ja, also aufs plyometrische Training dann hauptsächlich bezogen.
Genau, ja. Du kannst gerne aber auch noch gleich ein, zwei andere Einblicke in die weitere Arbeit von dir mit reinnehmen.
Ja, Ja, definitiv. Um da nochmal dabei zu bleiben, wie gesagt, einfach diese Low-Level-Plyos, also mit relativ geringen Fallhöhen, mit erstmal ein bisschen weniger Kraft, die da beim Bodenkontakt wirkt. Das sind wir halt dann bei Seilspringen, das sind wir dann bei lockeren Sprüngen durch beispielsweise eine Koordinationsleiter oder über Mini-Hürden. Sowas kann man sehr schön machen. Auch läuferische Übungen dann, was ja viele machen, dann durch irgendwelche Hürden, durch irgendwelche Koordinationsleitern durch. Und was jetzt Richtung Oberkörper geht, da ist eigentlich so das beste und einfachste Tool sind wir bei Medizinbällen. Wenn man da verschiedene Medizinballwürfe aus der Rotation oder auch einen Brustpass oder sowas, da wirklich dann wieder reaktiv plyometrisch zu arbeiten, ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, einen Trainer, einen Mitspieler. Und man kann das ja ganz schön in Partnerübungen machen. Jemand, der den Medizinball zuwirft und ich versuche dann mit einer relativ kurzen Kontaktzeit am Ball möglichst viel Power wieder zu generieren und den aus der Rotation zurückzuwerfen. Oder beispielsweise als Brustpass, als Druckpass dann wieder zurückzuwerfen. Oder meinetwegen auch Überkopf dann zurückzuwerfen. Nur auch da wieder so ein kleiner Unterschied halt. Es ist, man kann das gut machen, aber es ist ein bisschen weniger sinnvoll, wenn ich jetzt nur den Ball selbst in der Hand habe und aushole und den dann rauswerfe. Ist halt schon was anderes, wie wenn ich jemanden habe, der mir den Ball zuspielt. Ich muss wieder ein bisschen absorbieren, ich muss das Gewicht abbremsen und dann wird Energie gespeichert, wenn ich einen schnellen Übergang habe. Die Energie kann ich dann auch wieder für den nachfolgenden Wurf nutzen. Das sind eigentlich so die einfachsten Sachen, wo auch die meisten Leute irgendwie Zugang dazu haben. Und von da, wie gesagt, kann man dann auch gut steigern, dass man für die Sprünge kleine Treppenstufen erstmal nimmt, dass man kleine Plyo-Boxen nimmt und damit dann arbeiten kann.
Ja, mega. Danke dir schon mal. Ich glaube, das ist sehr wirkungsvoll und dann ist es kein riesen Rocket Science. Das sagen wir bei uns auch immer wieder, wenn es ums Thema Wertetraining geht, sondern es geht einfach um ein anderes Bewusstsein. Warum mache ich was? Und das, glaube ich, hast du gerade einen ganz guten Einblick gegeben. Wenn ihr wollt, schaut doch gerne mal bei MOT vorbei, egal ob es auf der Homepage ist oder vor allem auch auf Instagram. Da teilt der Linus immer super viele Videos, auch von seinem Studio. Da sind halt Geräte dabei, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Handball- oder Fußballplatz hat, aber da sieht man, glaube ich, auch noch mal, wie intensiv das reingehen kann. Vielleicht kannst du da auch mal Einblicke geben, was da so deine Lieblingsübung ist. Vielleicht gerade jetzt von Geräten, die jetzt nicht alltäglich sind, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt. Das fand ich nämlich immer super spannend, jetzt gerade auch beim Jonathan damals zu beobachten oder wenn ich natürlich euch auch immer wieder auf Instagram verfolge.
Also das absolute Lieblingsgerät oder auch so das Kerngerät von dem ganzen Trainingssystem ist letztendlich die Supercat. Hat ein bisschen einen fancy Namen bekommen, hat eine amerikanische Firma entwickelt, das Gerät, und die haben ihre ganzen Geräte irgendwie mit fancy Namen belegt. Das sind da die Supercat. Das ist letztendlich eine Maschine, da kann ich mich reinstellen. Also die hat so einen beweglichen Arm vorne, wo ich mich drunter legen, stellen, was auch immer kann, und hat dann hinten noch mal einen zweiten beweglichen Arm als Gewichtsauflage. Und der Vorteil an dem Gerät halt, warum wir das so viel nutzen und warum das auch so einzigartig für uns ist, ist halt, dass wir eben genau die Prinzipien, die wir gerade gesprochen haben, das reaktiv, schnellkräftige, plyometrische Training halt an der Maschine machen können. Dadurch, dass man entweder den Arm wegwerfen kann und dann eben, was ich gerade im Medizinball beschrieben habe, ich werfe den Arm weg, fange ihn wieder auf, speichere Energie, nutze die Energie dann wieder, um den Arm wieder wegzuwerfen. Oder ich kann mich, um wieder auf das Sprungthema zu kommen, ich kann mich eben reinstellen, wie bei einer klassischen Kniebeuge erstmal, aber ich kann dann halt auch gegen den Widerstand wegspringen, mit einem kurzen Bodenkontakt da dann nachfolgend Sprünge drin machen. Und das sind natürlich so die absoluten Favorite-Übungen. Also jeder, der auch bei mir ins Gym kommt, der möchte natürlich die Maschine ausprobieren, möchte damit arbeiten, dass die auch so kaum gibt. Ich glaube, wir sind auch die einzigen in Deutschland, die überhaupt haben und nutzen. Und das sind auf jeden Fall definitiv die Lieblingsübungen. Meine absolute Lieblingsübung, weil ich nicht ganz so gerne Beine trainiere, ist dann auf jeden Fall quasi ein explosives Bankdrücken. Ne? Also Bankdrücken mit der Langhantel kennt ja jeder. Und an der Maschine haben wir halt die Möglichkeit, uns drunter zu legen, das Gewicht nicht nur hoch zu drücken, sondern wirklich wegzuwerfen, dann wieder aufzufangen und wieder wegzuwerfen. Ja, da kriegt man einen schönen Pump, schönes Powergefühl und macht mir auf jeden Fall am meisten Bock.
Ich muss unbedingt, wo sitzt ihr, in Köln, oder?
In der Nähe von Köln, nicht mehr Köln direkt, aber in der Nähe, ja.
Ich muss unbedingt vorbeikommen, ich will das auch wieder auch mal mit den Geräten arbeiten. Das nächste Mal, wenn ich oben bin, gebe ich auf jeden Fall Bescheid, dann will ich da mal wieder neue Muskelgruppen spüren.
Das sagen zum Beispiel auch viele, genau. Muskeln, die ich noch nie gespürt habe, Muskelkater, den ich gar nicht kannte und so. Das sind so nach den ersten ein, zwei Einheiten fast immer so die Kernaussagen tatsächlich, genau.
Das glaube ich. Aber wie gesagt, wenn ich das nächste Mal oben bin in Köln, dann gebe ich Bescheid, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Jetzt hattest du ja auch gesagt, es ist ja eine Mischung aus dem ganzen Plyometrie-Training, aber auch so Reha-Training. Grundsätzlich, wie misst du den Fortschritt? Also nutzt du da bestimmte Tools? Oder ist jetzt zumindest mal vorher gesagt, dass es auch so Kraftmessplatten gibt, wo man schauen kann, oder kurz so Messplatten gibt, wo man die Bodenkontaktzeit auch messen kann. Gibt es irgendwelche anderen Tools, wie du Fortschritt dann auch für dich misst, dass die Athleten in den Bereichen besser werden? Oder ist es auch einfach nur in Form von Gefühl, was die dir vermitteln oder du auch einfach nur beobachtest?
Sowohl als auch, definitiv. Grundlage von einem Training ist erstmal so ein Kraft- und Mobility-Assessment, das wir eben auch in den USA bekommen haben. Also das hat der Gary dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, mitgegeben und hat uns da auch ganz, ganz intensiv drin geschult, das korrekt durchzuführen. Da geht es letztendlich erstmal darum, mit manuellen Widerstandstests zu schauen, wie stark bzw. schwach ist jemand in verschiedenen Bewegungsrichtungen, in den verschiedenen Gelenken, in verschiedenen Gelenkwinkeln auch. Das bildet erstmal die Grundlage und das wird natürlich logischerweise jetzt nicht nur einmal am Anfang getestet, sondern immer wieder. Aber gerade natürlich die Sachen, die da auffällig waren, die vielleicht nicht ganz optimal ausgebildet waren, die testen wir natürlich sehr, sehr regelmäßig und machen den Fortschritt dann daran fest. Ich gehe meistens so her, dass ich erst dieses Assessment mache, wie gesagt, das erstmal manuell, da verlasse ich mich dann auf mein Gefühl. Und die Sachen, die da jetzt super auffällig sind, wenn ich jetzt eine extreme Auffälligkeit zwischen rechts und links zum Beispiel oder von einer Bewegungsrichtung in die andere feststelle, dann habe ich nochmal so ein Handdynamometer, mit dem ich dann nochmal dieselbe oder ähnliche Bewegung teste, um dann wirklich auch einen absoluten Wert zu bekommen. Und das ist halt, glaube ich, also für mich ist das wertvoll, vor allem aber auch für die Athleten halt super wertvoll, wenn man dann einfach sagen kann, hey, du hast hier eine Seitendifferenz von 20-30%, was auch immer, dann wachen halt die Leute auch nochmal ein bisschen besser auf, sehen, okay, muss man vielleicht was machen. Und man kann da halt dann wirklich super prozentual dann auch den Fortschritt zeigen. Zweiter ganz wichtiger Teil, dadurch, dass wir ja wie gesagt sehr viel schnellkräftig, reaktivkräftig, viel mit Sprüngen und sowas arbeiten, sind natürlich dann auch Sprungtests. Also ein ganz normaler Sprung auf Höhe, ein Sprung auf Weite, seitliche Sprünge und dann natürlich auch Reaktivkraftsprünge, also klassische Dropjumps, wo wir dann einen Reaktivkraftindex messen, um halt zu schauen, wie reaktiv ist jemand. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Wert für mich dann im Training, um den zu verbessern, logischerweise. Ne? Weil der zeigt mir letztendlich, okay, wie gut hat mein plyometrisches, mein reaktivkräftiges Training funktioniert? Wenn der Wert nicht besser wird, dann hat es auch nicht so richtig funktioniert. Ne? Dann sind natürlich bei den Reha-Patienten halt ganz klassische physiotherapeutische Tests und Assessments mit dabei. Also aus der ganz klassischen Physiotherapie, wie fühlt sich ein Gelenk an? Wie beweglich ist so ein Kniegelenk nach der Kreuzbandreha? Oder in der Kreuzbandreha, den Fortschritt messen wir natürlich regelmäßig. Und dann aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten hast, ist so das eigene Gefühl und die Beobachtung im Training. Was wir immer sagen, wir haben quasi nicht nur so die Hard Skills im Training, die wir entwickeln wollen, also halt wirklich, wie viel Kraft habe ich, wie viel Power, wie schnell kann ich sprinten, wie hoch kann ich springen, sondern auch solche Sachen wie gut ist mein Bewegungsrhythmus, wie gut ist mein Timing wie bei bestimmten Bewegungen, wie gut bin ich in Balance bei verschiedenen Sachen. Und mit Balance meine ich da jetzt weniger, wie gut kann ich auf einem Bein stehen, sondern eher, wenn ich mich bei irgendeiner Bewegung durch Hürden rechts, links, vor, zurück, hin und her bewegt. Wie gut schaffe ich es da, den Druckpunkt zu finden, die Richtung zu wechseln? Oder verliere ich da jedes Mal bei jedem Schritt irgendwie meine Balance, muss wieder neu meinen Körperschwerpunkt justieren und dann erst die Richtung zu wechseln? Das kostet natürlich auf dem Feld alles Zeit. Das sind dann so Sachen, die kann ich natürlich schwer objektiv messen. Das sind aber halt Sachen, die man dann sieht, die man beobachten kann und die hoffentlich der Athlet dann halt auch irgendwann spürt. Also das ist mir halt auch ganz wichtig, solche Sachen mit meinen Athleten zu besprechen im Training, die darauf aufmerksam zu machen auch, dass die dann irgendwann natürlich auch ein eigenes Gefühl, ein Bewusstsein dafür kriegen und dann auch irgendwann merken, oh ja krass, jetzt hänge ich nicht mehr so in der Luft, wenn ich einen Richtungswechsel mache, sondern zack, jetzt haue ich den Richtungswechsel, den Schritt rein und bin halt direkt da. Das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, sehr, sehr schwer, wahrscheinlich unmöglich zu messen. Vielleicht gibt es da irgendwann mal eine KI, die das messen kann oder so, mit irgendwelchen Markern, die da gesetzt werden, das kann ja sein. Aber das ist so letztendlich so der Assessment-Prozess und dann auch der Prozess, wie wir dann halt den Fortschritt letztendlich dokumentieren und nachverfolgen.
Ja, mega spannend. Danke dir da schon mal für die Einblicke. Gerade Thema Balance, Gleichgewichtstraining und sowas hat ja auch viel mit neurozentriertem Training zu tun. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwann einen Experten in dem Gebiet einladen zum Thema neurozentriertem Training, was glaube ich da auch sehr, sehr eng mit verbunden ist und auch immer auch mehr in die Physiotherapie auch mit involviert wird, weil das Nervensystem einfach so das der entscheidende Faktor auch in vielen Bereichen ist. Vielleicht gerade bei diesen Assessments, die du dann auch machst, gibt es da für dich jetzt in deiner langjährigen Erfahrung auch schon so klassische Muster, so jetzt Unterschied zwischen Individualsportlern, Mannschaftssportlern, wo die stärker sind, oder vielleicht auch in speziellen Sportarten, wo man merkt, okay, die haben häufig relativ ähnliche Defizite, Muster, die man aufbereiten muss, oder vielleicht auch bei bestimmten Verletzungen, jetzt klassisch im Fußball, Handball ist ja häufig so Kreuzbandverletzung, Knieverletzung, gerade in der Reha, wo du weißt, okay, zu 90% startet man erstmal in dem Bereich, weil da sehr, sehr viele Defizite sind.
Ja, der allergrößte Punkt, den ich da nennen würde, sind auf jeden Fall die Füße und Sprunggelenke. Also bei so gut wie jedem Assessment, wenn das erste Mal jemand zu mir kommt, ich glaube, ich muss gerade überlegen, ich weiß nicht, ob ich schon mal jemand hatte, den ich getestet habe und wo ich gesagt habe, Füße, Sprunggelenke, Zehenkraft, das ist gut. Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen tatsächlich. Was halt einfach daran liegt, dass es nie trainiert wird. Vielleicht machen Leute irgendwie mal so ein bisschen Wadenheben im Gym oder jetzt irgendwie so ein paar Tibialis Raises, ist ja auch so ein bisschen im Kommen, die Übung. Aber jetzt wirklich mal die Ansteuerung, die Kraft, auch die Beweglichkeit vom Fuß-Sprunggelenk-Komplex, vom Zehenkomplex, von den ganzen Muskeln zu trainieren, das findet halt so gut wie nie statt. Ne? Und dann kommt natürlich noch so das moderne Leben mit immer engeren Schuhen, sowieso ständig Schuhe an. Das kommt natürlich mit dazu. Kein Mensch läuft ja noch barfuß heutzutage. Und das ist halt ein super, super häufiges Defizit, wenn nicht sogar ein Defizit, das immer da ist. Und deswegen arbeiten wir halt auch so super viel mit unserem Footwork-Programm, wo es halt wirklich darum geht, da erstmal das Fundament zu stärken, da eine Kraft, eine Ansteuerung reinzubringen, weil das brauche ich halt im Sport bei jedem Schritt. Also wenn ich irgendwie eine Sportart mache, die mit Laufen zu tun hat, wo meine Füße auf dem Boden sind, was sehr, sehr häufig der Fall ist, dann brauche ich halt starke Füße, starke Sprunggelenke, um einmal die Kraft überhaupt auf den Boden übertragen zu können, um da nicht so wahnsinnig viel dann zu verlieren. Das bringt mir halt nichts, wenn ich eine unfassbare Power über meine Oberschenkel generieren kann, um die in den Boden zu übertragen. Diese Kraft müssen sie halt letztendlich durch die Füße durch. Und natürlich auch verletzungsprophylaktisch halt super wichtig. Also es gibt ja auch so eine Epidemie an Fußsprunggelenk, Umknickverletzungen. Hat ja wahrscheinlich jeder Sportler schon mal irgendwie erlebt und mitgemacht. Und natürlich gehören da auch ein paar Sachen dazu. Und ich sage auch nicht, dass man jede Verletzung irgendwie 100% verhindern kann, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Bereich ist, wo viel, viel mehr getan werden muss. Und dann als zweite ganz große Schwachstelle bei sehr, sehr vielen ist die Hüfte, vor allem in Bewegungen in Frontalebene, also Adduktion, Abduktion. Auch da glaube ich halt einfach, dass es jetzt bei klassischen Übungen im Fitnessstudio arbeitest du halt super viel in der Sagittalebene, bei sämtlichen Kniebeugen, Ausfallschrittvariationen, was auch immer. Und man ist wissen halt super wenig in der Frontalebene im Training unterwegs. Für den Sport brauchen wir die aber halt ganz, ganz häufig. Da fehlt mir auch so ein bisschen halt die Gewichtung einfach im Training, verglichen mit der Wichtigkeit im Sport, ne? Weil bei jeder seitlichen Bewegung, bei jedem Richtungswechsel, bei jeder Abstoppbewegung sind diese Bewegungsmuster halt mit dabei und ich brauche die muskuläre Aktivierung. Und das ist auch so ein ganz, ganz großer Klassiker, der fast immer schwach ist, wenn ich die Leute das erste Mal beim Assessment habe.
Ja, mega. Dann vielleicht gerade, weil wie gesagt, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass wir viele Mannschaftstrainer vor allem auch hier haben, mit Sicherheit auch den ein oder anderen Individualtrainer, und ich glaube, gerade im Bereich Athletik ist auch, glaube, da wirst du auch zustimmen, häufig einfach ein individuelles Thema. So der eine hat, muss mal hier an den Stellschrauben arbeiten, bei dem anderen an dem. Aber jetzt hattest du ja gerade schon 2-3 Punkte genannt, bei denen die meisten Probleme haben. Das heißt, wo man jetzt vielleicht auch mal über den Daumen gepeilt sagen kann, hey, das kann jeder Trainer vielleicht auch in sein Mannschaftstraining mit einbauen. Also erstmal Appell für jeden persönlich, vielleicht mal wieder auch mehr barfuß laufen. Ich glaube, das ist schon mal ein riesen Faktor. Aber ansonsten vielleicht hast du so eine Übung für die Sprunggelenke und eine Übung für vielleicht gerade auch die Hüftmobilisation, da wo du gemeint hast, für die Abduktion und Adduktion, die man vielleicht auch in so ein Warm-up-Programm vielleicht auch mit reinnehmen kann, um daran zu arbeiten, um im besten Fall alle dahingehend abholen zu können, auch wenn der eine mehr und der andere weniger Probleme hat.
Ja, definitiv. Also für Füße, Sprunggelenke, schon gesagt hast, zieht den Leuten ab und zu mal die Schuhe aus, auch im Training. Ich meine, jetzt natürlich im Winter, wenn es nass und kalt ist, ist es draußen auf dem Fußballplatz sicherlich schwierig. Wenn man die Möglichkeit hat, sein Athletiktraining drin zu machen, dann würde ich das so viel wie irgendwie geht, das auch barfuß machen mit den Leuten. Und auch im Sommer draußen auf dem Platz ruhig fürs Warm-up mal die Schuhe aus. Und dann ganz normal ein paar läuferische Übungen. Das kann Lauf-ABC sein, das können Sachen über Hürden durch eine Koordinationsleiter, was auch immer sein. Erstmal, wie gesagt, Sachen mit relativ niedrigem Impact, um da so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, darauf achten, dass die Leute nicht mit der Ferse die ganze Zeit durchschlagen, sondern schön über den Vorderfuß arbeiten. Auch da muss es eigentlich gar nicht fancy sein, sondern zieht den Leuten die Schuhe aus und macht das Warm-up damit. Danach kann man immer noch sagen, okay, jetzt schlüpfen wir kurz in die Schuhe rein und gehen dann in unser Fußball oder Handball oder was auch immer Training. Das ist da eigentlich relativ einfach. Was ich ganz gerne mache, wenn ich in der Halle bin mit Mannschaften und jetzt nicht so unser ganzes Equipment nutzen kann, dass ich einfach eine Langbank umdrehe, dass ich die schmale Seite habe. Na, dann machen ja dann auch viele Leute irgendwie so einfach drüber balancieren, längs quasi. Was man da aber auch schön machen kann, um Kraft über den Vorfuß zu entwickeln, dass man sich halt quasi frontal da drauf stellt, dass nur die Vorderfüße Kontakt eben mit dem schmalen Balken haben. Partner stellt sich beispielsweise davor, spielt irgendwelche Bälle zu. Ich stehe beidbeinig da drauf, ich mache Kniebeugen da drauf, nur auf dem Vorderfuß. Kann mich einbeinig draufstellen, wenn ich das schon ein bisschen besser kann. Darüber halt jetzt auch in so einem Hallensetting, in einem Teamsport-Setting super gut die Kraft da in den Füßen und Sprunggelenken entwickeln. Und was die Hüfte angeht, auch da eigentlich relativ einfach gedacht, wenn ich jetzt die Abduktion, also das seitliche Abspreizen vom Bein verbessern will, kann ich mich auf die Seite legen, wenn ich nicht viel Equipment habe, entweder mit Mini-Band arbeiten, mit hohen Bewegungsgeschwindigkeiten oder was ich eine super Übung finde, wenn ich auch einen Partner habe, der quasi, ich spreize mein Bein nach oben ab und mein Partner beschleunigt das Bein immer wieder nach unten und ich muss dann an der untersten Position wieder schnell und explosiv kräftig nach oben raus explodieren. Würde ich halt immer so machen, weil ich dann wieder den Dehnungsverkürzungszyklus nutze, weil ich dann auch wieder so ein bisschen im reaktiven Bereich arbeiten kann. Finde ich zum Beispiel eine super einfache, eine super gute Voraktivierung, wenn ich danach dann zum Beispiel sage, okay, ich gehe in seitliche Sprünge, ich möchte Richtungswechsel, ich möchte 1-gegen-1 bewegen oder sowas trainieren. Einfach um die Muskulatur vorzuaktivieren, da ein bisschen Spannung schon mal reinzubringen und diese Aktivierung dann danach für, wie gesagt, welche Übung auch immer, dann halt nachher zu nutzen. Also das einfach so als zwei, drei kleine Beispiele. Allerwichtigste aber, wie gesagt, Schuhe auch mal ausziehen im Training, da auch mal mutig sein, mal sagen, wir machen heute mal die erste Viertelstunde ohne Schuhe. Ich habe vor 3-4 Wochen noch mit dem Trainer, mit dem Fußballtrainer vom 1. FC Magdeburg von Frauen telefoniert, hat mich auch bei Instagram mal kontaktiert und mit dem habe ich auch dasselbe besprochen. Er hat auch gesagt, sie haben so viele Verletzungen aktuell und er weiß nicht so richtig, was er tun kann und natürlich im Fußball logischerweise halt viel untere Extremität und da haben wir auch drüber gesprochen, sei da mal mutig, sag den Spielerinnen mal, sie sollen die Schuhe mal ausziehen, mach eine Viertelstunde Übungen, barfuß, Einbeinstände, Einbeinstand auf dem Vorderfuß, lockere Sprungvariation, lockere Laufvariation, das muss gar nichts Verrücktes sein, kann aber meiner Meinung nach, oder da bin ich überzeugt davon, das kann schon sehr, sehr viel bringen.
Ja, cool, mega, danke dir. Also gerade für die, die in der Halle jetzt sind, nutzt es gerne mal in der Halle auch aus, da kann man das, glaube ich, super gut mit einbringen, als aber auch in im Sommer dann wieder auch draußen auf den Plätzen. Das war so spannend in Südafrika, als ich dort gearbeitet habe. Da trainieren die Kinder viel barfüßig. Ich glaube, das macht da auch viel von denen ihre Athletik auch aus. Ich meine, bei denen hat es andere Gründe, warum die barfüßig trainieren. Das ist nicht so, weil die Trainer super wissenschaftlich arbeiten, sondern einfach, weil sie sich keine Schuhe leisten können. Aber in dem Fall vielleicht sogar manchmal besser für die Entwicklung der Körperstrukturen.
Von ja, sehr interessant, dass du sagst. Bis vor einer Woche waren wir noch in Indonesien im Urlaub und das ist halt ähnlich. Ne? Irgendwann habe ich Freunde darauf aufmerksam gemacht. Was haben die alle für Füße hier? Also soll jetzt gar nicht irgendwie komisch klingen, aber wenn man das halt sieht, was die da für eine Kraft, für eine Ansteuerung drin haben und ich glaube, von denen hat keiner irgendwie Achillessehnenprobleme, Patellaspitzensyndrome, sonstige Überlastungserscheinungen. Natürlich waren das jetzt nicht alles Leistungssportler, die wir da gesehen haben. Aber sehr, sehr spannend, weil du es jetzt gerade ansprichst, da mal so ein bisschen in andere Kulturen und sowas zu schauen, was das halt ausmachen kann. Auch wenn das, wie du schon gesagt hast, andere Gründe jetzt da teilweise hat. Aber einfach enorm wichtig. Ne? Und wenn wir dann wieder unsere europäischen Füße hier anschauen und die sind komplett komprimiert, zusammengepresst, keiner weiß irgendwie überhaupt, wie er seine Zehen ansteuern, bewegen soll. Wie gesagt, wenn da halt das athletische Fundament schon nicht stimmt, dann haben wir einmal ordentliche Leistungseinbußen und dann halt auch ja, eine Vielzahl mehr an Verletzungen definitiv.
Ja, also ich sehe es ja auch bei deinen Instagram-Videos, dass du ganz, ganz häufig mit den Athleten auch einfach barfüßig trainierst in den Bereichen. Ich glaube, das macht dir dann auch da viel Sinn. Auch vielleicht gerade dahingehend für, ich weiß auch, dass ein paar Physiotherapeuten und Therapeutinnen zuhören. Ich glaube, das könnte ja auch schon mal ein Faktor sein für die, also auch gerade in der Reha, einfach die Reha-Patienten auch einfach mal barfüßig trainieren zu lassen. Glaube ich auch ein sehr, sehr wertvoller Skill. Und da als kleinen Tipp für diejenigen, die da in dem Bereich auch arbeiten und zuhören oder vielleicht auch selbst einfach Patienten sind. Also ihr könnt diese Idee auch selber mal anbringen, wenn ihr Patienten seid, dass ihr das mal eurem Physiotherapeuten oder eurer Physiotherapeutin mitgebt. Und gerne auch den Link zum Podcast schickt, den Link zu MOT schickt. Ich glaube, da können viele Physios einiges mitnehmen. Linus, ich könnte mit dir noch, glaube ich, ewig lang über das Thema quatschen. Wie gesagt, weil mich das selber tagtäglich betrifft, weil ich tagtäglich vieles sehe, was viele Athletiktrainer, Athletiktrainerinnen falsch machen, obwohl sie vielleicht eigentlich einen positiven Hintergedanken haben. Aber mit Blick auf die Zeit Und einfach, weil ich auch mit dir noch kurz zumindest über dich persönlich sprechen wollte, bevor wir zum Ende kommen, müssen wir mal hier einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Wenn du noch ein, zwei Punkte hast, die du unbedingt mitgeben möchtest, dann gerne. Ansonsten würde ich gerne kurz zumindest mal über deine Karriere auch als Profi noch sprechen. Zumindest, ob es irgendwie da Momente gibt aus deiner Spielerkarriere, die dir noch besonders in Erinnerung geblieben sind. Aber vielleicht auch holst du die Zuhörer noch kurz ab, wie deine Handballkarriere so verlaufen ist. Du warst ja auch Torwart, das ist vielleicht auch nochmal eine spezielle Position. Was war dann für dich auch der Punkt, wo du vielleicht so ein bisschen raus aus dem Profi-Handball dann gegangen bist für dich selber? Hol uns da doch noch gerne kurz ab, dass wir mehr über dich selber erfahren.
Ja, genau. Also Handball spielt eigentlich schon so gefühlt, seit ich denken kann, mein ganzes Leben. Und auch schon immer im Tor, weil ich ja damals nicht so als kleiner Bub, als Jugendlicher nicht so den Allerfittesten gehört habe, Tor gekommen. Was sich dann aber als ja ganz passend rausgestellt hat, ganz gut funktioniert. Und habe eigentlich so, würde ich fast sagen, den klassischen Weg fast so bis zum Ende durchlaufen, den so der Deutsche Handballbund so vorgibt für Talente, ne? Also von der Bezirksauswahl erstmal dann in die württembergische Auswahl, dann sind da ja auch regelmäßige Sichtungen, Turniere, wie auch immer, dann für die Jugendnationalmannschaft, für die Juniorennationalmannschaft und sowas eingeladen worden und da ein paar Spiele gemacht. Leider hat es mir da nie gereicht, ein großes Turnier zu spielen, Jugendnationalmannschaftsbereich, also ich war da immer im Kader dabei, ich habe da auch dann Jugendländerspiele gemacht, habe es dann aber leider nie zu einer Welt- oder Europameisterschaft geschafft. Das wäre sicherlich nochmal eine ganz große Sache gewesen. Einmal haben wir die Olympischen Jugendspiele in Holland gespielt. Das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool, sehr, sehr krass. Auch ein ja, wirklich super beeindruckender Moment, auch wenn es wie gesagt nur im Jugendbereich war, aber dann in so einem kleinen olympischen Dorf zu sein. Also war halt ein riesiges Hotel, wo alle möglichen Nationen, alle möglichen Sportarten waren. Und dann auch, wenn man halt gerade nicht selbst gespielt oder trainiert hat, einfach mal in die Nebenhalle zu gehen, haben wir, weiß ich noch, den Volleyballern zugeschaut, sonstige anderen Sportler kennengelernt, Sportarten zugeschaut. Das war auf jeden Fall ja eine ganz besondere Sache. Ja, wie gesagt, dann ging mein Weg auch im aktiven Bereich dann irgendwann los. Viel dritte Liga gespielt, auch dann immer mit Doppelspielrechten. Also im Handball gibt es also dieses Doppelspielrecht-Thema oder die Möglichkeit, dann eben auch noch bei höherklassigen Vereinen mit im Kader zu sein. Da hatte ich dann jeweils Bundesligisten, wo ich im Kader war, mittrainiert habe, auch das ein oder andere Bundesligaspiel dann machen durfte. Das sind natürlich auch so Momente, die einem hängen bleiben. Also ich werde nie vergessen, als ich mein erstes Bundesligaspiel in Magdeburg gemacht habe, ist ja jetzt auch nicht der kleinste Handballverein in Deutschland als aktueller Champions League-Sieger. Vor ja, 6.000, 7.000 Zuschauern, ausverkaufte Halle, kam ich aufs Feld für 1,7 Meter und habe dann, ja, ich sage jetzt einfach mal mit Glück, den 7 Meter gegen Robert Weber damals gehalten, der in der Saison sogar Torschützenkönig wurde von der Handball-Bundesliga. Da habe ich dann immer gesagt, danach hätte ich meine Karriere eigentlich beenden sollen, da hätte man aufhören können. Ja, das sind natürlich schon Sachen, die bleiben einem dann in Erinnerung. Und genau, dann hat mich irgendwann mein Weg dann eben hier nach NRW geführt, durch dann das Studium und dann auch die Ausbildung zum Physiotherapeuten und habe dann hier noch dritte Liga gespielt. Dann ist der Drittligaverein leider insolvent gegangen durch Corona und durch eine riesige Beschwemmung, die wir hier hatten. Habe dann nochmal gewechselt und mein letzter Verein, wo ich jetzt gespielt hatte, der hat dann auch irgendwann Insolvenz angemeldet. Also das habe ich leider zweimal dann durchlaufen als Spieler und das war für mich dann jetzt, ja, ich sag mal auch so ein bisschen ja, das Signal, jetzt aufzuhören, weil die Handball, also die Tätigkeit als Spieler, halt immer meiner Arbeit als Athletiktrainer, das stand sich halt immer so ein bisschen im Weg, weil die Leute kommen natürlich auch zu mir zum Training, hauptsächlich nachmittags, abends. Da war ich dann immer viermal die Woche mindestens mit Handball verplant. Das heißt, ich konnte dann da eben weniger Leute trainieren, weniger Trainings-, Reha-Einheiten, was auch immer anbieten. Und über die Zeit hat sich dann halt einfach mein Fokus verschoben, dass ich auch gesagt habe, das ist mir jetzt wichtiger. Das macht mir auch mittlerweile einfach mehr Spaß, muss ich ganz klar sagen. Also ich traue dem Handball dahingehend jetzt auch gar nicht hinterher. Mir macht das super viel Spaß, meine Arbeit. Mir ist das wichtiger geworden. Und ich hätte natürlich jetzt auch nach wie vor noch die Möglichkeit, irgendwie Handball zu spielen. Ist aber für mich jetzt einfach gerade aktuell nicht mehr interessant. Und ich bin dahingehend aber einfach super dankbar, den Background zu haben, die Möglichkeit zu haben oder gehabt zu haben, weil mir das einfach super viel hilft, weil jetzt arbeite ich ja auch mit Sportlern zusammen und ich glaube schon, dass es halt echt einen Unterschied macht, wenn man weiß, was es bedeutet, 8 bis 10 Mal die Woche zu trainieren, wenn man weiß, was es bedeutet, vor 6.000, 7.000 Zuschauern mal zu spielen, auch wenn das bei mir jetzt nicht regelmäßig der Fall war, aber ich habe es zumindest mal miterlebt, ne? Wenn man so ein bisschen, ja, einfach diesen Alltag, den ein Sportler, den ein Profisportler hat, so ein bisschen nachvollziehen kann, auch alle Sachen, die da dahinter stecken, der Druck, der da auf einen wirkt, auch vielleicht mal die Reisestrapazen, verschiedenste Dinge, die da alle eine Rolle spielen. Wenn man das einfach so ein bisschen nachvollziehen kann, glaube ich einfach, dass mir das jetzt super viel hilft für meine Arbeit. Deswegen bin ich auch echt wahnsinnig froh, dass ich das so weit erstmal durchgezogen habe und da die Möglichkeit hatte, das auch auf dem Niveau zu machen und auf dem Niveau halt Einblicke zu erhalten.
Ja, absolut. Also ich bin fest davon überzeugt, dass deine Karriere als Handballspieler, Handballprofi dir jetzt in deiner jetzigen Arbeit unfassbar hilft. Und wenn es einfach nur auch verschiedene Sachen sind oder Erfahrungen sind, die du erlebt hast, die du anders machen würdest einfach als Trainer. Oder das ist ja auch viele Trainer bei dir, wo du vielleicht im Nachgang sagst, okay, das würde ich anders machen, aber auch andersrum, wo du sagst, hey, nicht nur im technischen Bereich, sondern vielleicht auch im menschlichen Bereich, kommunikativen Bereich, wo du Trainer hattest, die du einfach gut fandest, wo du vielleicht einiges für dich auch mitnimmst. Jetzt vielleicht gerade, weil uns auch immer mal wieder Athleten und Athletinnen selber, nicht nur Trainer, zuhören. So, wenn du jetzt deinem kleinen Linus ich einen Tipp geben könntest, aber ihr könnt verstehen, es war ein witziges Bild immer im Studium, weil Linus ist, wie groß bist du? 1,93, 1,94, sowas rum?
So in die Richtung, ja.
Ja, ich bin große, aufgerundet 1,65 mit viel Mühe und Not und Zehenspitzen. Aber deswegen sagen wir deinen jüngeren Ich. Wenn du deinem jüngeren Ich vielleicht so als Spieler, als Nachwuchsspieler, so 13, 12, 13, 14 Jahre alt, wenn du dem jetzt mit all deiner Erfahrung, die du gesammelt hast als Spieler, aber auch natürlich mit deinem ganzen anderen Background als Sportwissenschaftler, als Physiotherapeut und einfach als enorm guter Coach. Was würdest du dem als Tipp mitgeben?
Ich glaube, was mir immer am meisten noch irgendwie im Weg stand damals, war so ein bisschen dann doch mangelndes Selbstvertrauen. Und da wäre jetzt zum Beispiel so jemand wie ihr, hätte mir da, glaube ich, super geholfen mit dem, was ihr macht, was ihr den Spielern vermittelt. Hätte mir, glaube ich, super viel geholfen, weil ich dann doch immer eher zurückhaltend war und eher so ein bisschen für mich und nicht immer so richtig geglaubt habe, dass das wirklich funktioniert, dass ich einer von den Besten dann in der Zeit in Deutschland bin, auf meiner Position das durchziehen kann. So ein bisschen mehr, ja, auch mal vorne weggehen, auch mal meine Meinung sagen, auch mal so ein bisschen, vielleicht auch mal so ein bisschen unbequem werden und einfach noch mehr Zutrauen in die eigene Fähigkeit, in die eigene Stärke haben. Das, glaube ich, das habe ich jetzt als Trainer halt schon deutlich mehr, was ja auch super, super wichtig ist, ne? Gerade wenn man auch so was ganz anderes macht wie viele andere, was ja bei mir oder bei uns der Fall ist, dann muss man ja auch so ein bisschen dahinter stehen, muss man da auch Zutrauen dann haben, dass es funktioniert, dass es das Richtige ist. Und ich glaube, das hat mir als Spieler damals ein bisschen gefehlt, gerade so im Übergangsbereich von Jugend zu Erwachsen. Na, wenn du das so als kleiner Jugendspieler kommst und dann das erste Mal in Herrenmannschaften dann spielst, trainierst, ist ja nochmal was ganz anderes oder dann einfach mal bei einer Bundesligamannschaft mit reingeschmissen wirst. Da war natürlich ich will jetzt nicht sagen die Angst, aber der Respekt halt schon riesig, was ja jetzt auch an sich nichts Schlechtes ist. Aber man muss auch so das zu viel an Respekt dann halt auch irgendwann ablegen, um dann auch wirklich richtig in die Mannschaft integriert zu werden einmal und dann aber halt auch, um performen zu können. Und da denke ich teilweise drüber nach, dass mir das damals ein bisschen gefehlt hat. Und das ja auch jetzt so im Kontrast zu jetzt, wo ich jetzt halt sagen würde, okay, hoffentlich auch, wir sind ja auch ein bisschen älter geworden mittlerweile, wo ich jetzt halt einfach ganz anders hinter den Sachen stehe, die ich jetzt mache. Ich glaube, das ist eigentlich so der Hauptpunkt, den ich mir mitgeben würde, wo ich sagen würde, komm, nicht zu viel, verkriech dich nicht, geh dahin. Mach dein Ding, sprich mit den Leuten, hab Selbstvertrauen, steh zu dem, was du machst, was du sagst, und dann wird das auch.
Cool, dankeschön. Bevor wir zur letzten Frage und auch zur letzten Kategorie dann von uns kommen, kurz vielleicht noch auch abschließend eine Frage für MOT. Was steht bei dir als nächstes an oder bei euch als nächstes an? Wo seht ihr euch vielleicht auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Oder wollt ihr einfach eure perfekte Arbeit, die ihr jetzt schon tut, einfach weiter fortführen?
Das ist auf jeden Fall das Kerngeschäft, was mir auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil das macht mir einfach mit Abstand am meisten Spaß, im Gym zu stehen, mit Leuten in 1:1 oder auch in kleinen Gruppen zu arbeiten. Trotzdem steht auf dem Plan, Online-Programme auch zu entwickeln, gerade auch von diesem Footwork-Programm, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, weil ich das super wichtig finde von unserem Ballwork-Programm und dann auch von den Grundlagen des plyometrischen, reaktivkräftigen Trainings. Also viele Sachen, die wir jetzt auch besprochen haben, dann natürlich auch mit konkreten Übungen, Online-Programme zur Verfügung zu stellen. Und ich würde auch sehr gerne, wenn es die Zeit irgendwann mal zulässt, auch so eine Ausbildungsseminarreihe eben starten, dass Leute zu mir kommen können, zu mir ins Gym kommen, in gar nicht so allzu großen Gruppen, aber da einfach Leute in dem, was ich tue, ausbilden, denen einfach meine Ideen und die Trainingsmöglichkeiten mitgeben, einfach um so ein bisschen den Horizont auch zu erweitern teilweise. ich glaube, viele auch so ein bisschen festgefahren sind in dem klassischen Krafttraining, in dem klassischen Athletiktrainingprogramm. Ich glaube, das, was wir machen, geht da schon sehr, sehr weit davon weg. Und das, wie gesagt, einfach nochmal so ein bisschen mehr an Leute zu bringen, da Trainer, andere Physiotherapeuten, vielleicht auch andere Athleten so ein bisschen auszubilden. Das sind auf jeden Fall so die Sachen, die ich für die nächste Zeit auf der Agenda habe, die mir ganz, ganz wichtig sind. Wie gesagt, aber Kerngeschäft, das Allerwichtigste ist halt einfach das Training mit den Leuten.
Ja, mega. Das sind auf jeden Fall spannende Punkte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen riesen, riesen Mehrwert hat, wenn du es schaffst, da auch Multiplikatoren auszubilden, weil dann einfach vielleicht auch noch mehr Leute davon profitieren können, was natürlich schön ist. Und ich glaube, du über die Jahre so ein Wissen angeeignet hast, dass es einfach unfassbar wertvoll ist für viele weitere. Und es wäre schade, wenn es nur bei dir bleibt. Deswegen, sobald sowas online ist, lassen wir das natürlich euch auch wissen über unsere Kanäle. Egal, ob es jetzt diese Online-Programme sind oder natürlich dann so ein klassisches Ausbildungsprogramm, was ihr dann vielleicht ins Leben ruft. Sobald es Thema wird, werdet ihr auch über uns Bescheid wissen. Aber ansonsten dürft ihr natürlich, um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, direkt auch MOT auf Instagram folgen. Werden wir aber auch alles in den Shownotes verlinken. Okay, Linus, zum Abschluss haben wir immer eine letzte Kategorie. Das ist das magische Dreieck Mensch-Trainer-Vorbild.
Zeit für das magische Dreieck Mensch-Trainer-Vorbild.
Und da haben wir unterschiedliche Fragen vorbereitet, wo ich einmal ziehen werde. Deswegen darfst du jetzt einmal aussuchen, Mensch, Trainer oder Vorbild. Welche Kategorie möchtest du denn?
Nämlich den Trainer.
Okay, dann ziehen wir hier mal Trainer. Also, dann ist es die letzte Frage für den Podcast. Und zwar, welche Situation hat dich als Trainer das letzte Mal emotional berührt? Ja, vielleicht sogar ein bisschen passend zu. Welche Situation hat dich als Trainer das letzte Mal emotional berührt?
Da kommt mir eine Situation in den Sinn, wo ich eine lange Kreuzbandreha mit einem Handballer gemacht habe, der nicht nur Handballer, sondern auch mein bester Kumpel ist nebenbei und wirklich super intensiv gearbeitet. Der hat da alles Mögliche, also da wirklich Blut, Schweiß, Tränen, alles vergossen während unseren Trainingseinheiten, hat auch selbst wahnsinnig viel investiert, hat dann glaube ich 2-3 Monate wieder gespielt, war auch alles super und wurde dann bei einem Spiel in der, ich glaube, 58. Minute beim Handball bei 10 Toren Vorsprung für den Gegner, also völlig gelaufen das Spiel, wurde dann relativ übel gefoult, dass ihm ein Gegenspieler halt wirklich ins Knie, man muss schon fast sagen, reingesprungen ist, also ins andere Knie und er sich dann da eben wieder vorderes Kreuzband, hinteres Kreuzband, noch eine Oberschenkelfraktur, sämtliche Geschichten dazugezogen hat. Das war dann natürlich als Trainer, aber vor allem halt auch als Kumpel, als Freund halt super emotional. Ne? Also ich habe ihn dann auch mit nach Hause genommen. Er ist dann auch in dem Abend noch bei mir gewesen, weil er selber natürlich kein Auto mehr fahren konnte. Ich weiß noch, wie wir uns dann versucht haben, alles irgendwie schön zu reden, sämtliche Knietests irgendwie 100-mal gemacht haben. Gesagt haben, ja, vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben aber eigentlich beide gewusst, dass es so schlimm ist. Weil, also wenn man die Situation gesehen hat, wenn man das Knie gesehen hat, es war eigentlich klar, dass das jetzt nicht nur irgendwie eine Prellung ist. Haben uns da, wie gesagt, aber versucht, alles Mögliche einzureden. Haben ein Bierchen zusammen getrunken und halt so ein bisschen ins Leere gestarrt, sage ich mal. Ja, und das war halt, also wie gesagt, mich nimmt es immer sehr mit bei Leuten, die ich halt trainiert habe oder trainiere. Und da kam halt einfach noch so die emotionale Bindung grundsätzlich schon, die ich zu ihm halt habe, dazu. Ja, und ich glaube, das war schon ein krasser Moment auf jeden Fall.
Danke dir fürs Teilen. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass noch eine positive Wendung kommt, aber damit bleibt es einfach nur eine emotionale Geschichte, die dir in Erinnerung geblieben ist. Vollkommen, vollkommen in Ordnung.
Er spielt jetzt mittlerweile wieder Handball. Das ist vielleicht die positive Perfekt. Wendung. Also das ist schon ein paar Monate her. Aber um da jetzt nochmal einen positiven Schwung reinzukriegen, er spielt mittlerweile wieder Handball und ist soweit auch gesund und das funktioniert alles. Genau, alles gut.
Perfekt. Aber trotzdem natürlich eine emotionale Geschichte. Ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie sehr du einfach in deiner Arbeit drin steckst. Natürlich, wenn es jetzt auch nochmal den persönlichen Bezug hatte, noch mehr. Aber du hattest ja schon gesagt, dass du immer ein sehr, sehr persönliche Bindung auch zu deinen Athletinnen hast. Und deswegen, ja, danke dir für die Geschichte. Und wir wünschen natürlich hier im Namen von allen Zuhörern alles Gute, dass die Person, dein Kumpel da in Zukunft gesund bleibt und ihr da trotzdem weiterhin super gut arbeiten könnt. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist der längste Podcast bislang. Aber ich wollte das ganze Thema nicht unterbrechen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll für jeden Zuhörer. Wir haben auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Ja, ihr könnt die Folgen mit dem Gast gerne auch ein bisschen länger machen, weil es natürlich sehr, sehr viele wertvolle Inhalte sind. Ich nehme mal daraus, dass die Folgen mit Julia und mir nicht so interessant sein sollen, aber nein, Spaß. Ist, glaube ich glaube, du reißt dich hier ganz gut ein mit Dominik Klein war ja auch schon dabei bei uns als Podcast-Gast, genauso wie Marci Pfeiffer von der U14 und. Und ich glaube, dass da deine Folge sehr, sehr, sehr gut reinpasst. Einfach nochmal zu einem ganz anderen Thema mit ganz anderen Inhalten. Und da wirklich vielen, vielen Dank dir, Linus. Ich hoffe, dass ich es bald schaffe, mal nach Köln zu kommen, dass du mich da mal wirklich mal ein bisschen auseinander nimmst im Studio. Und ansonsten, ihr könnt alles in den Shownotes zu MOT, zur Instagram-Seite, zu der Homepage lesen. Denkt dran an das, was Linus gesagt hat. Dir, Linus, vielen, vielen Dank dir. Und dann wünsche ich allen einen schönen restlichen Tag und alles Gute für die Zukunft und viel Spaß beim Hören des Podcasts. Und auch da nochmal der Appell an die restlichen Folgen. Da dürft ihr gerne auch reinhören. Ich glaube, das ist auch ein Riesenmehrwert für jeden Einzelnen. Vielen, vielen Dank dir, Linus, und dir alles Gute.
Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Macht ihr auf jeden Fall weiter so. Und wir bleiben in Kontakt. Dankeschön.
Oh. So, jetzt einmal genau hinhören. Und zwar sind wir auf der Suche nach Honorartrainern, die uns bei Projekten tagtäglich unterstützen. Egal, ob es an der Schule ist oder in Camps. Jede Sportart ist erwünscht. Das heißt, du darfst aus jeder Spielsportart kommen oder dich in jeder Sportart zu Hause fühlen. Vor allem für den Bereich Rheinland-Pfalz, Saarland oder auch Baden-Württemberg. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Meldet euch gerne alle Infos hierzu auf unserer Homepage.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folg uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.